Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde. Wir wollen heute zusammen eine Gemeinde besuchen. Eine der sieben Gemeinden aus den Sendschreiben. Wie in der Bibelstunde sind gerade in Offenbarung 2. Und mittlerweile sind wir schon einiges gewohnt und gewöhnt und haben, uns kann schon nicht so viel erschüttern, also wenn wir in die Sendschreiben reinschauen. Und da wollte ich so ein Thema mal auch hier ein bisschen entfalten, dass wir mitgenommen werden, dass ihr vielleicht ein bisschen angesteckt werdet und vielleicht auch ja die Bibelstunde auch besucht und guckt, was wir dort machen, wenn du oder sie noch nicht da waren. Die Sendschreiben fangen mit Ephesus an, mit der Gemeinde in Ephesus. Ich zeige das mal kurz. Da fängt's an und dann geht's hier weiter Richtung Smyrna. Also entlang der Küste wirklich, das ist die heutige Türkei, Pergamon, und dann geht's so in das Landinnere rein. Ich muss sagen, in der Zeit, wo wir über die Sendschreiben gesprochen haben, ich fühlte mich nirgendwo so richtig zu Hause. Also jede Gemeinde, über die wir gesprochen haben, habe ich gesagt, ja toll, aber ja, das ist nicht so meine Gemeinde. Also da würde ich nicht unbedingt gerne sein. Wenn ich da an Ephesus, Smyrna oder Pergamon denke, muss ich sagen, es sind tolle Gemeinden, die haben schon was in sich gehabt, aber mir fehlte immer was. Und ich bin mir sicher, dass heute diese Reise in eine Gemeinde, die wird auch kein Vergnügungstrip sein, einerseits. Wie man das schön sagt, legen wir die Waffenrüstung an und besuchen diese Gemeinde. Diese Gemeinde heißt, wir sind bei Ephesus gewesen, Smyrna, Pergamon und jetzt Thyatira. Da wollen wir hin. Über die wollen wir heute ein bisschen nachdenken und reden. Gehen wir in die Gemeinde rein. Ich muss sagen, der Feind erwartet uns schon da. Aber liebenswerte Gemeindemitglieder warten auch auf uns und freuen uns auf uns. Eine Legende erzählt, dass der Teufel vor Martins Luther Haus stand, in das Haus reinschaute und sagte, wohnt hier der Dr. Martin Luther? Und Martin Luther schaute raus und sagte, nein, der Martin Luther ist tot. Hier wohnt allein Jesus Christus. Leider ist solch ein Sieg der Gemeinde Thyatira nicht immer gelungen oder nicht allen gelungen, so den Teufel sozusagen abzuschlagen oder ihm Nein zu sagen. Viele Gemeindeglieder sind nämlich bereits fest in den Händen teuflischer Irrlehren. Nehmen wir uns also in Acht, wenn wir das lesen und das sehen. Hier wohnt zwar auch Jesus Christus, aber der Teufel ist bereits in manchen Wohnungen von manchen Menschen eingezogen. Aber keine Sorge, ich habe für euch gebetet. Ich habe für diese Predigt gebetet, dass ihr gesegnet werdet und dass ihr belehrt und entmutigt in diese Gemeinde reinschaut und auch rauskommt. Lasst uns gucken, was dort steht. Schlagen wir gemeinsam Offenbarung 2 auf. Offenbarung 2, 18 bis 29. Bitte benutzt gerne eure Bibeln oder die Bibeln, die hier liegen. Wer das nicht kann oder sagt, ja, ich würde gern sitzen bleiben, dem lese ich das auch mal vor. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind gleich wie Messing. Oder vielleicht Bronze steht bei euch. Ich weiß deine Werke und deine Liebe und deine Dienste und deinen Glauben und deine Geduld und dass du je länger, je mehr tust. Aber ich habe wider dich, dass du lassest das Weib Isabel, die da spricht, sie sei eine Prophetin, lehren und verführen deine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, dass sie sollte Buße tun für ihre Hurerei. Und sie tut es nicht oder sie tut nicht Buße. Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal, wo sie nicht Buße tun für ihre Werke. Und ihre Kinder will ich zu Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeglichen unter euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, den anderen, die zu Thyatira sind, die nicht haben solche Lehren und nicht erkannt haben die Tiefen des Satans. Ich will nicht auf euch werfen eine andere Last. Doch was ihr habt, das haltet bis dass ich komme. Und wer da überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit einem eisernen Stabe. Und wie eines Töpfers Gefäße soll er sie zerschmeißen. Wie ich von meinem Vater empfangen habe, und ich will ihm geben den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Jetzt sind wir angekommen. Jetzt sind wir in der Gemeinde. Kurz zu der Stadt, dass wir einfach den Hintergrund verstehen. Die Stadt Thyatira lag in der heutigen Türkei. Sie war ursprünglich eine Militärbasis unter der Regierung von Alexander des Großen. Hat sich dann aber, wo die Römer gegen Alexander des Großen vorgegangen sind, die Stadt erobert und die wurde ein bisschen unwichtiger. Relativ kleine Stadt, Handels- und Industriestadt ist sie geworden. Obwohl sie nie berühmt war, war sie sehr bekannt und sehr wichtig, einerseits für ihr Handel mit Wolle, mit Leinen, Kleidung, Purpur, Lederwerken, Gerberei und wichtigen Dingen in Bronze. Also da waren die spezialisiert drauf. Interessant ist es, dass Thyatira, man hat historische Dokumente gefunden, die beschreiben, dass es dort sehr viele Handwerker gab. Also sehr viele Handwerker. Und darum gab es Gewerkschaften und so Handwerkergilden, sagt man. Vereinigung und Vereine. Das Spezielle aber an diesen Handelsgilden war, dass sie nicht nur Arbeitsgemeinschaften waren, sondern dass sie auch stark Religionsgemeinschaften waren. Sie haben nicht nur sich getroffen, um irgendwelche Marketingdinge auszusuchen und zu planen, sondern sie haben auch Götzenopfer gebracht und automatisch angebetet. Interessant. Und das war eins der größten Herausforderungen für die Christen damals in die Gemeinde. Da waren natürlich auch Handwerker, auch sehr viele in der Gemeinde. Aber für die war es kaum möglich, als Christen in so einer Gilde oder Gewerkschaft dabei zu sein. Hat gar nicht funktioniert. Mitgliedschaft in dieser Zeit bedeutete aber finanzielle Unterstützung, Absicherung, aber auch Götzendienst. Anders konnte man gar nicht arbeiten. Und in diese Situation spricht Jesus und in diese Problematik der Gemeinde. Die haben wir heute eigentlich auch. Denn ich glaube, dass es viele Christen heute genauso leben. 20.000 oder 2.000 Jahre später müssen wir uns immer noch, wie damals und auch heute, die Frage stellen, wie verhalte ich mich außerhalb der Gemeinde? Wie verhalte ich mich woanders? Mache ich manche Dinge mit, was dort angeboten wird oder nicht? Im Beruf, in der Schule, in der Nachbarschaft, lege ich ein oder lebe ich ein Doppelleben hier in der Gemeinde und woanders irgendwie anders? Scheine ich nach außen hier in der Gemeinde etwas aus, was ich zu Hause gar nicht bin? Oder lebe ich authentisch? Und das beschäftigt uns heute in diesem Brief. Es geht harmlos los. Im ersten Teil des Briefes an die Thyatira tritt Jesus schon sehr gewaltig auf. Bei den anderen Sendschreiben hat Jesus relativ vorsichtig angefangen. Er hat sich so mit Attributen vorgestellt und umschrieben. Hier sehen wir sofort, wer der Absender ist quasi, wer der Autor ist, der Sohn Gottes. Sehr persönlich. Und das macht Jesus so, weil er eine Gruppe hier an Menschen sehr, sehr hart ermahnen möchte. Er stellt sich sehr stark sofort vor. Vielleicht kennt einer oder der andere den Autor John MacArthur. Ja? Der hat eine Bibel rausgebracht, wo er Kommentare dazu geschrieben hat. Sehr viele Kommentare, sehr viele Bücher. Ein sehr, sehr weiser Bibellehrer in Amerika. Er schreibt zu diesen Versen folgende Auslegung, zu diesem Vers. Und die gefällt mir so. Die ist einfach die Wortwahl. Er sagt, die Augen des erhöhten Christus sehen wie zwei Laserstrahlen mit einem durchdringlichen Blick in die Gemeinde. Jesus geht mit Füßen des Gerichts durch seine Gemeinde und züchtigt sie wegen ihrer Sünde. Und die Gemeinde in Thyatira war sehr gut unterwegs. Aber gleichzeitig erleben wir hier, dass Jesus ganz genau hinschaut. Es reicht ihm nicht nur in die Richtung zu gucken, sondern er schaut genau hin. Jesus ermahnt, und das sind sehr, sehr harte Worte, die gleich kommen. Deswegen bin ich immer froh, wenn wir uns ein bisschen so zurücklehnen und sagen, oh, zum Glück ist das die Gemeinde in Thyatira und nicht Gemeinde Coesfeld. Aber gleichwohl möchte ich uns trotzdem ermutigen, dieses Schreiben sehr ernst zu nehmen und zu prüfen, steckt hier vielleicht eine Botschaft auch für mich? Nicht für die Gemeinde Coesfeld, sondern steckt sie für mich, persönlich, für dich. Weiter geht es mit Vers 19. Ah, nee, so weit sind wir ja noch gar nicht. Mit Vers 19, Jesus sagt der Gemeinde, ich kenne deine Werke. Es kommen noch schwierige Verse, aber ich glaube, diesen Vers, so wie er dasteht, können jeder von uns gut erklären und erzählen. Jesus bringt hier eine Lobeshymne quasi über die Gemeinde. Ihr seid so gut unterwegs, sagt er. Ihr habt Liebe, ihr habt effektiven Dienst, ihr habt einen Glauben, über den es sich lohnt zu reden. Ihr bleibt richtig dran in der Anfechtung. Ihr wart gut oder ihr seid gut. Die Gemeinde hat gewissermaßen die positiven Merkmale der drei Gemeinden davor nicht übernommen, sondern sie hat es, was die anderen nicht hatten. Also sie füllt so viel auf. Sie ist aktiv und scheint beständig im Wachstum oder in der Glaubensrichtung zu wachsen. Und das Beste kommt noch, er sagt, die aktuellen Werke, also er sagt am Ende, Geduld und dass du je länger, je mehr tust. Das ist ein komischer Ausdruck, aber er meint, je länger ihr unterwegs seid, desto stärker und besser wurdet ihr. Ihr seid immer gestiegen, ihr seid nicht irgendwie untergegangen, sondern da ist Wachstum immer gewesen. Ihr seid ein Vorbild darin. Jesus lobt hier bestimmt nicht die Gemeinde wegen ihrer Werksgerechtigkeit. Er lobt hier, weil die Werke aus dem Glauben kommen, weil die es richtig machen, weil die Kraft des Heiligen Geistes nutzen und in Liebe auch wachsen. Und wir sehen hier, und das zieht sich durch die ganze Bibel, es geht nicht darum, wie man startet als Christ. Er will natürlich, dass wir uns Mühe geben, aber es geht nicht darum, perfekt zu sein. Vielleicht hast du das ein bisschen übersehen in deinem Christleben. Vielleicht strebst du und du bist entmutigt, weil du noch nicht perfekt bist, aber lass dir einen sagen, du wirst auch nie perfekt sein. Jesus Christus erwartet von dir auch gar nicht, perfekt zu sein. Das schaffst du nicht. Deswegen ist er vom Himmel gekommen und deswegen ist er für dich gestorben. Und deswegen sagt er dir, wenn du sündigst, dann bin ich treu und gerecht. Warum? Weil Jesus weiß, du wirst es nicht alleine als Christ trotzdem nicht schaffen. Er ist immer noch für dich da. Er ist immer noch da und vergibt dir noch. Aber er möchte damit sagen, mit diesen Worten, sei beständig in dem, was du tust. Wachse immer darin. Die Gemeinde in Thyatira wuchs immer und wurde stärker. Und er sagt mit anderen Worten, wenn ihr unterwegs seid und wächst, dann kann der Feind euch schwieriger aufhalten und zu Boden reißen. Ja, wisst ihr, wenn man unterwegs ist, ist es schwierig, jemanden zu fangen. Ist halt so. Ich habe ja dieses Bild, ihr habt das schon gesehen, wenn jemand auf Kirmes war, wir sind ab und zu mit unseren Kindern da und dann sind diese kleinen Enten und da sind sehr, sehr viele und da ist so eine kleine Strömung und die fahren so im Kreis und die Kinder versuchen mit kleinen Angeln, die zu schnappen. Ja, welche ist denn einfacher zu schnappen? Was denkt ihr? Die vorbeiflitzt? Nein, natürlich nicht. Sondern die irgendwo stecken geblieben ist zwischen allen, die nicht weiter vorankommt, die haben unsere Kinder sofort entdeckt und sofort geangelt. Die war einfach. Da muss man sich nicht anstrengen. Und Jesus sagt, wenn du unterwegs bist, ist das nicht so einfach, dich zu kriegen. Ist nicht so einfach, dich zu Boden zu reißen. Und ihr seid, Thyatira, ihr seid gut unterwegs. Das ist wichtig. Stehen bleiben ist ein Problem. Rücktritt sowieso. Aber wenn Jesus das so sagen kann über eine Gemeinde oder über einen Menschen, was sie aktuell tut, das ist eine Steigerung, dann ist das schön. Paulus nennt so eine Steigerung reif sein oder ab und zu sogar in der Bibel liest du Vollkommenheit. Das heißt nicht Perfektion, sondern Vollkommenheit ist ein anderes Wort für Reife und für unterwegs und für die Steigerung. Und das genau sagt Jesus hier. Ihr seid gut vorangekommen. Und das ist gut, was ihr so macht. Aber es gab schöne Seiten in Thyatira, aber auch schwierige Seiten. Und die möchten wir uns natürlich nicht ersparen. Verse 20 bis 23. Nachdem Jesus gesagt hat, was gut ist, möchte er auch sagen, wo das Problem der Gemeinde ist. Teilweise muss man die Verse wortwörtlich auch nehmen, die hier stehen. Jesus sagt, ich habe ein weniges gegen dich. Diese spezielle Formulierung zeigt, dass er nicht komplett die ganze Gemeinde meint, sondern einen kleinen Teil der Gemeinde. Da ist jemand und den möchte er ansprechen. Es geht nur um eine Gruppe der Menschen, die er sehr stark ermahnt und kritisieren möchte. Und das ist hier ganz spannend, denn Jesus sieht hier das ganze Bild. Nicht nur so ein Detail, nicht nur irgendwie alles so als Ganze, sondern er sieht so Details. Das heißt, wenn Jesus unsere Gemeinde anschaut, dann sieht er nicht Gemeinde Coesfeld, sondern er sieht auch dich ganz genau. Du bist für ihn wichtig. Er schaut dein Leben ganz genau an. Und ein Detail oder eine Person ist hier sehr, sehr wichtig. Die wird Isabel genannt. Das ist so eine Frau. Man sagt, wahrscheinlich war das nicht ihr Name, sondern sie wird mit Isabel aus dem Alten Testament ein bisschen verglichen und so als Typus dafür genommen. Eine Frau, über die wir nicht viel lesen, nicht viel wissen. Wir wissen, dass sie in eine Gemeinde oder in die Gemeinde Thyatira ging und verstand sich selber als Prophetin dort. Die Betonung liegt, dass sie sich selber so verstand und nicht, dass Gott sie eingesetzt hat dafür. Und diese Frau hatte einen großen Einfluss in der Gemeinde, weil der Text sagt, sie hatte die Möglichkeit gehabt, Menschen zu lehren und zu verführen. Also sie hatte schon so einen bestimmten Status gehabt in der Gemeinde. Sie war nicht nur ein Besucher so nebenbei, sondern sie war schon fest dabei. Isabel kann auf jeden Fall ihr verführerisches Werk nur deshalb tun, weil sie besonders fromm nach außen wirkt. Sie führt so ein Doppelleben. Man könnte sagen, sie ist so ein trojanisches Pferd in der Gemeinde. Kommt anders rüber, als sie wirklich ist. Und das Wort Unzucht, was hier so kommt, oder Hurerei, ist nicht nur in sexueller Hinsicht zu verstehen. Gerade hier im Zusammenhang mit Thyatira. Es wird auch hier mit Götzenverehrung kombiniert. Geistliche Unzucht. Meint das. Und genau das haben wir am Anfang gehört. Die Handwerker in Thyatira mussten oder müssen eigentlich oder wollen ja erfolgreich sein. Und so eine Gilde, eine Gewerkschaft, die hilft sehr stark dabei. Als Christ ist so eine Gilde oder für einen Christen damals ist so eine Gilde ein Problem gewesen. Genauso wie Götzenopfer, genau wie sexuelle Ausschweifung, genau wie der Tempeldienst, Götzendienst, all das gehörte aber zu dieser Gewerkschaft damals dazu. Und wenn du in der Gewerkschaft warst, hattest du ein Problem damals. Und darum gehen sehr viele Theologen davon aus, dass diese Isabel, die Gemeinde oder die Christen, die Handwerker, überhaupt die Christen damals, wahrscheinlich dazu motiviert hat, Mitglieder trotzdem in so einer Vereinigung zu sein. Erfolgreich zu sein, aber dieses Doppelleben auf sich zu nehmen, fleischliche und geistige Unzucht zu treiben, Götzen anzubeten. Anders ist das nicht zu erklären, weil während des Gottesdienstes einen Götzen aufzustellen und den anzubeten, das würde damals nicht funktionieren. Hier geht es um den Alltag der Christen sehr, sehr stark. Und wenn ich das richtig verstehe, forderte sie die Christen damals zu diesem doppelten Leben auf. In die Gemeinde zu gehen, Gott anzubeten, aber nebenbei auch auf der Arbeit oder woanders ruhig Götzendienst zu treiben. Er hat die Isabel persönlich mit dem Heiligen Geist wahrscheinlich angesprochen, Jesus Christus. Das lesen wir in Vers 21. Er hat sie angesprochen, es zu lassen. Er hat angesprochen, nicht das zu tun. Aber sie wollte es nicht. Sie wollte es gar nicht lassen. Und da musste Jesus radikal durchgreifen. Denn es geht um seine Gemeinde, es geht um seine Kinder, es geht um die, für die er gestorben ist. Und da versteht Jesus keinen Spaß mehr. Und da haben wir schon wieder mit einem Jesus zu tun, der uns ab und zu nicht wirklich gefällt, oder? Wir mögen so einen Gott der Liebe, der Gnade, aber nicht den richtenden Jesus. Den haben wir nicht so gern. Aber es ist so. Hier und in vielen anderen Stellen der Bibel sagt die Bibel auch, dass wenn ein Christ zu lange in Sünde verharrt und bleibt, dann stellt sich Gott ihm in den Weg und wird ihn widerstehen. Und das wird nicht immer schön sein für uns oder für den, der das tut. Das soll nicht heißen in diesem Punkt wie mit Isabel, und versteht mich hier nicht falsch, dass Krankheit immer Folge von einem sündigen Leben ist. Das heißt es nicht. Denn er sagt ja hier, ich werde sie zu Bett sozusagen schlagen oder bringen. Und ich werde, wie steht es da, Bett und die mit ihr Ehe gebrochen haben, in große Trübsal. Ich wollte kurz hier stehen bleiben und dazu was sagen. Und versteht mich nicht falsch, hört genau zu. Ich persönlich glaube, dass wenn ein Christ dauerhaft Probleme hat und die kommen irgendwie plötzlich, davor war so nicht, dauerhaft in Krankheit und dauerhaft in Leid ist, dann könnte es schon mal sein, dass er vielleicht zu Jesus beten könnte und sagen kann, Jesus, möchtest du mir damit was sagen? Dann könnte es sein. Und wenn du merkst, Jesus sagt, nein, das ist es nicht. Deine Krankheit hat nichts damit zu tun, dann ist das gut. Aber Krankheit, Leid, Probleme kann Ursachen für die Sünde sein. Kann, muss aber nicht. Und es würde nicht richtig sein, wenn ich das nicht lernen würde, denn die Bibel sagt das. Und bei Isabel würde Jesus so vorgehen oder würde so vorgehen oder ist so vorgegangen. Und so hart, wie er Isabel ermahnt und gegen sie vorgeht, so gnädig ist er auch mit der zweiten Gruppe. Die anderen, die sich vor Isabel verführen ließen. Und wenn wir den Kontext sehen, dann muss man sagen, dann waren das diese Menschen, dann waren das diese Handwerker, die von der Isabel motiviert wurden, dieses Leben zu leben und diese berufliche Vorteile, aber auch den Götzendienst mitzunehmen. Und Jesus sagt klar, hör mit diesem Doppelleben auf. Hör auf damit. Und wenn ihr Buße tut, dann wird er nicht eure Drangsal euch durch diese Drangsal durchbringen. Diese zweite Gruppe könnte noch umkehren von ihrem Wandel. Sie hatten noch eine Chance. Jesus sagt, ihr könnt noch Buße tun. Und dann haben wir noch die dritte Gruppe, das sind die Kinder. Man kann in diesem Text diese zweite Gruppe oder die dritte Gruppe gut erkennen und sehen, dass das nicht mehr der zweite, die Buße tun konnte, dass sie nichts damit zu tun hatten. Es waren zwei unterschiedliche. Wer sind diese Kinder? Wenn man da nachforscht, gibt es zwei Meinungen, wo die Theologen sich so ein bisschen spalten. Die eine sagt, das sind Anhänger von Isabel. Die anderen sagen, dass das wahrscheinlich die leiblichen Kinder von Isabel sind. Denn Isabel hat die anderen ermutigt, Hurerei zu treiben und Götzendienst zu tun und war selber darin ein gutes, im Negativen ein gutes Vorbild. Und wir wissen, dass Götzendienst sehr oft mit sexuellen Praktiken und Ausschweifungen damals Hand in Hand ging und zu tun hatte. Und wisst ihr, jedes Mal, wenn ich die in der Bibel sowas lese und solche Verse sehe ich und sie stehen in der Bibel und ich sehe das als richtig. Ich sehe an, es richtig, diese Verse wahrzunehmen. Nicht sie einfach überspringen, sondern sie wahrzunehmen. Denn sie stehen in der Bibel. Dann muss ich sagen, das sind harte Worte, was Jesus hier über Isabel, über die Anhänger sagt. Das ist ein Stück weit eine Seite von Jesus, die uns warnen soll. Wir haben mit einem liebenden Jesus zu tun, aber auch mit einem Jesus, der Grenzen kennt und sagt, bis dahin und nicht weiter. Es besser zu machen als diese Gemeinde in Thyatira, das ist unsere Aufgabe heute. Jesus mag nicht, nein, sagen wir Härte, er hasst es, wenn man geistlich im Fremd geht. Er hasst es, wenn du doppelt Leben führst. Und ich glaube, dass wir diese Warnung an die Thyatira, an uns auch dran lassen müssen heute. Auch wenn das nicht besonders ermutigt und wehtut, so einen Jesus zu sehen. Aber so ist Jesus. Denn er schreibt das der Gemeinde. Ich glaube, dass viele Christen so ein Doppelleben heute auch führen. Die Gefahr ist riesengroß. Wir sehen uns die ganze Woche nicht. Hier sind wir gute, fromme Mitarbeiter. Wir sind der geistliche Anbeter. Und am Montag haben wir ein ganz anderes Bild. Hier verehren wir Gott und unter der Woche haben wir andere Götzen. Haben wir andere Dinge, mit anderen Worten, die uns wichtiger sind als Jesus. Jesus durchleuchtet die Situation und sagt, ich erleuchte die Herzen und Nieren und durchforsche alles und werde jedem geben, wie er nach dem Handeln oder gehandelt hat. Jeglichem nach seinem Werk steht unten. Und jetzt kommen wir zu der vierten Gruppe in der Gemeinde, Verse 24 bis 25. Und ich hoffe, dass es die größte Gruppe damals in Thyatira war. Und ich hoffe, dass das auch immer, immer wieder die größte Gruppe hier in Coesfeld sein wird. Denen sagt Jesus nämlich, euch aber sage ich, den anderen, die zu Thyatira sind, die nicht haben sich lehren lassen oder solche Lehren und die nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, so hart ist das. So hart nennt er diese Lehre. Ich will nicht euch auf euch werfen, die anderen Lasten. Doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Diese Gruppe an Christen ließ sich nicht von Isabel verführen. Gerade diese Formulierung, die Tiefe des Satans und die Verbindung mit den Okkulten, Sexuellen und Götzen, das ist das doppelte Leben. Und Jesus sagt, es gibt eine Gruppe bei euch und das ist die größte Gruppe, die lässt sich nicht dieses Doppelleben anhängen. Nein, sie haltet fest an Jesus, sie haltet fest am Wort. Sie sucht sich nicht aus, was hier richtig ist. Sie nimmt alles an, wortwörtlich, so wie es hier steht. Sie nimmt das als mein Wort auf und nichts anderes. Und wenn du etwas in deinem Leben siehst in diesem Wort und sagst, na, so weiß ich nicht, dann schweifst du ab, dann bist du nicht weit von diesem Doppelleben. Und irgendwann, lass dir das sagen, steht Jesus auf deinem Wege und dann musst du dich verantworten. Ich finde es schön, dass Jesus diese Gruppe anspricht und sie nicht einfach so zur Seite stellt. Und die Botschaft ist wunderbar. Er sagt, so sehr ich dir Heuchler strafen werde, so sehr werde ich euch segnen. Ihr, die ihr gnädig seid, dran bleibt, euch möchte ich keine weitere Last auflegen. Aber haltet fest an dem, was ihr habt. Bleibt treu in dem, was ihr tut. Das ist richtig so. Zweifelt nicht dran. Das ist die Botschaft an alle heute, die sagen, ach, es ist schon gut, als Christ zu leben, aber ich muss ja nicht alles so machen, wie es hier steht. Ich kann mir ja so ein paar Sachen aussuchen. Ja, das kannst du doch nicht so alles annehmen. Das wird ja gar nicht funktionieren heute. Doch, das wird es. Probier das doch. Wir sollen treu sein. Und wenn wir das tun, kommen wir zu dem, was in den nächsten Versen steht. Denn dort sagt er, dass er Macht geben wird. Er wird einen Morgenstern geben. Das sind so ein bisschen schwierige Verse. Ich habe schon öfters über Überwinder gesprochen. Wer sind die, die überwinden werden? Damit sind diejenigen gemeint, die die Anweisung der Bibel ernst nehmen, dem Wort Gottes treu sind. Mit ein wenig allgemeiner Formulierung, das sind die, die versuchen, in ihrem Leben nach dem besten Wissen, nach dem besten Gewissen, den Willen Gottes zu hören und zu tun. Und das finde ich spannend. Denen wird diese tolle Verheißung hier zugesprochen. Sie haben zwei Dinge. Vollmacht. Oder ich werde ihnen Macht geben. Sie werden Macht bekommen über die Völker. Wer die Bibel gut kennt, weiß, dass die Bibel sehr viel über Zukunft spricht. Und dort wird gesagt, dass Jesus am Ende wiederkommen wird und mit seiner Gemeinde regieren wird. In einem Reich, der 1000 Jahre dauert, so ein Millennium nennt sich das. Das ist das 1000-jährige Friedensreich. Und wer darüber nachlesen möchte, Offenbarung 20 schreibt ein bisschen mehr dazu, geht ins Detail rein. Und Jesus möchte sagen, dass wer sich hier auf Erden treu verhält, dem Wort gegenüber, dem wird Jesus im 1000-jährigen Reich mit seiner Gemeinde Vollmacht geben, an seiner Seite zu herrschen und zu lenken. Was heißt das? Herrschen, Gewalt bekommen, Macht bekommen? Ich habe euch das aufgeschrieben, möchte das vorlesen, denn es ist besser, wenn man das sieht und mitliest. Was Jesus hier sagen möchte, ist, wer hier auf Erden sein Herz ganz ausrichtet nach Gott, der wird im Gegenzug dafür gemeinsam mit Jesus später in seinem Reich all die Möglichkeiten genießen können, die Jesus da bietet. Mit Jesus zu herrschen bedeutet nicht unbedingt die Verantwortung zu tragen fürs Regieren, sondern mit Jesus zu herrschen bedeutet, für das Verzicht hier auf Erden bekommt man in Gottes zukünftige Welt die Vorzüge und Privilegien zugestanden, die ein Herrscher hat. Versteht das? Richtig. Es geht nicht darum, zu regieren einfach. Also so diese Gewalt zu haben, diese Macht zu haben und einem rund zu protzen. Nein, es geht darum, Jesus sagt, hier auf Erden hast du manche Dinge losgelassen und du hast auf vieles verzichtet. Aber in meinem Reich wirst du an meiner Seite sein und du wirst auf nichts verzichten. Alles, was ich geben kann, das wirst du haben. Du wirst an meiner Seite sein und du wirst das sein, was ich habe. Ich werde das alles erstatten, was du hier sozusagen losgelassen hast und verzichtet hast und wo du Opfer gebracht hast. Ich werde alles dir zurückgeben. Auf das, was du bereit warst, hier zu verzichten, werde ich 100-fach zurückgeben. Und wisst ihr, Petrus hat genau das mal gefragt. Er sagte, Jesus, jetzt sind wir mit dir losgegangen, wir haben alles gelassen, was haben wir davon? Und Jesus sagt, ich werde dir das 100-fach zurückgeben. Ist das nicht schön? 100-fach. Jesus wird nichts vergessen. Und mit ihm wirst du alles haben. Du wirst an seiner Seite sein. Du wirst fürs Regieren nicht unbedingt, du wirst nicht dafür zurechtgezogen, sondern du wirst an seiner Seite regieren, an seiner Seite sein. So wie Jesus an der rechten Seite Gottes ist, so bist du an der rechten Seite Jesus und mit ihm zusammen. Und die zweite Belohnung, Jesus sagt dir, ich werde dir den Morgenstern geben. Das war so ein bisschen schwierig zu verstehen früher. Was ist denn Morgenstern? Also wortwörtlich kann man das ja nicht verstehen. Jesus wird bestimmt dir einen Stern geben und in die Hand geben. Du weißt selber, Sterne sind nicht gerade klein. In Offenbarung 22 wird Jesus selber als Morgenstern bezeichnet. Und die meisten Theologen gehen davon aus, dass er hier eine enge Gemeinschaft, von einer engen Gemeinschaft spricht. Jesus sagt, ich werde mit dir in einer Weise oder mich selber in einer Weise öffnen, die du hier gar nicht hattest, nicht haben konntest. Und das lesen wir auch in den Sendschreiben. Es ist eine besondere Gemeinschaft, die nur denen zusteht, die überwinden, bis zum Ende bleiben. Und denen, die hier bereit waren, Jesus nachzufolgen. Nicht irgendwelche Begeisterer zu sein, irgendwelche Menschen sein, die sagen, ach, Jesus ist toll. Nein, die bereit waren, Jesus wortwörtlich nachzulaufen, seinem Wort nachzulaufen. Ich würde noch eins zufügen, Jesus möchte Vollmacht oder so eine Ausstrahlung seiner Vollmacht uns geben mit dem Morgenstern, sichtlich. Und dann steht, wer Ohren hat, der höre, was der Geist Gottes der Gemeinde sagt. Merkst du, heute spricht der Geist Gottes zu dir durch dieses Wort. Wer Ohren hat, der hört zu. Denn es wird nicht einfach hier so gesprochen, sondern das Wort Gottes spricht heute zu dir. Der Heilige Geist spricht zu dir. Ich habe diese Botschaft, wo ich darüber gelesen habe, für extrem wichtig für heute gehalten. heute, für die heutige Zeit, für die heutige Gemeinde, für diese Situation wirklich ein Doppelleben zu führen. Mal auf Arbeit, mal hier. Mir persönlich sind drei Dinge wichtig geworden in diesem Text. Das erste ist, es ist nicht egal, wie ich als Christ lebe. Jesus sagt in keinem anderen Schreiben so deutlich das wie hier. Ich durchforsche die Nieren und dein Herz. Also ich blicke wirklich in dich hinein. Mir ist wichtig, nicht komplettes Bild, sondern dein Herz ist mir wichtig. Ich weiß ganz genau, was du tust. Und das ist einerseits ein bisschen erschreckend, aber einerseits auch so ermutigend. Denn Jesus lässt dich nicht fallen, sondern er wird dich rechtzeitig aufheben. Er wird dich rechtzeitig festhalten. Und ich sehe, was du tust. Und ich werde tun, jedem nach seinem Handeln, sagt er. Es ist nicht egal, wie wir hier leben. Auch wenn viele Christen denken, auch Hauptsache komme ich in den Himmel. Früher hat man gesagt, ja, wenn die Tür so halb offen ist, reicht es mir. Hauptsache ich komme so in den Himmel. Nirgendwo sagt die Bibel, dass das ausreicht. Nirgendwo sagt Jesus, Hauptsache in den Himmel. Jesus spricht immer von zwei Seiten der Medaille. Himmel und Nachfolge. Immer zwei. Jesus sagt nirgendwo, ach, egal wie, Hauptsache du bist drin. Das war niemals die Botschaft der Bibel. Dann hast du etwas falsch verstanden. Für Jesus ist so wichtig diese Nachfolge. Die Bibel spricht so oft von der Krone, sozusagen von dem Lohn. Und für Gott ist das so wichtig. Er hat das ganze Haus voller Segen für dich. Aber er kann es dir nur geben, wenn du ihm nachfolgst. So wichtig ist das, Jesus. Die zweite Sache ist, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Und das ist so erleichternd. Es ist so ermutigend. Ich habe das ja gezeigt in Thyatira. Den größten Lob kriegt die Gemeinde dafür, dass die aktuellen Werke besser waren als die ersten. Und das ist, was Jesus möchte. Wir müssen nicht perfekt sein. Jesus weiß, dass wir es nie schaffen werden. Jesus ist nie enttäuscht wirklich über dich, weil er dich kennt. Natürlich ist das schlecht, wenn du sündigst. Keine Frage, aber Jesus ist nicht enttäuscht drüber, er kennt dich doch. Oder meinst du, du kannst Jesus überraschen? Nein, kannst du nicht. Egal wie schlecht oder gut du bist, Jesus kannst du nicht überraschen. Er weiß alles über dich. Aber er verlangt das auch von dir gar nicht, sondern er sagt, ich bin da. Ich heb dich auf. Ich bin da, ich verzeih dir alles. Du bist mein Kind. Niemals kann mein Kind zu mir kommen und sagen, es tut mir leid, Papa. Und ich sage, nein, niemals. Das war zu hart. Das ist mein Kind. Natürlich werde ich das verzeihen. Natürlich werden wir darüber arbeiten und die Sache ist nicht sofort verpufft, aber ich werde sofort es verzeihen. Das ist doch mein Kind. Wie könnte ich das nicht tun? Und die dritte Sache ist, und wahrscheinlich die schönste Sache ist, es ist noch Zeit umzukehren, sagt Jesus. Wir haben ja die zweite Gruppe in Thyatira, über die fällt Jesus ein sehr hartes Urteil. Das ist Isabel, also wir haben zwei Gruppen, über die er so ein Urteil fällt. Das ist Isabel und die Kinder, sehr hartes Urteil. Aber wenn ich das im Neuen Testament richtig verstehe, dann dauert es sehr, sehr, sehr lange. Da muss eine Person sehr lange schon in Sünde sein und dauerhaft laufen, bevor Jesus sich so heftig in den Weg stellt und sagt, vorbei, weiter geht's nicht, das ist das Ende. Also wenn wir das hören, hat Jesus so viel Vorarbeit geleistet und er sagt auch, Isabel, ich habe dich mit meinem Heiligen Geist ermutigt, Buße zu tun. Und Jesus ermutigt nicht nur einmal, der hat Geduld, mehr als wir. Für die meisten in der Gemeinde und ich glaube für die meisten Menschen in unserer Zeit ist es noch Zeit für die Gnade. Noch ist Gnadenzeit, sagt Jesus. Noch ist Zeit, Buße zu tun. Und wenn du heute hier sitzt und der Heilige Geist klopft an dein Herz und du merkst, hey, er spricht mich an, ich werde angesprochen. Ich bin so ein Kandidat. Hier so und unter der Woche ganz anders. Ich führe gerade so ein Doppelleben. Dann glaube ich, dass du an diesem Punkt angekommen bist, wo Jesus sagt, also eigentlich ist es schon vorbei, ne? Du musst Buße tun. Du bist zu weit gekommen. Hör auf damit. Hier und jetzt, hör auf damit. Tu Buße darüber. Noch ist Zeit umzukehren. Und wenn du spürst, dass du so einer bist, dann sagt die Bibel, sagt Jesus, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass du so lebst. Jesus kann dich nur gebrauchen, Jesus kann dich nur segnen, Jesus kann dich nur belohnen, wenn du anfängst zu überwinden und ganz konsequent Jesus nachfolgst. Und wer Ohren hat, der höre, was der Geist Gottes heute sagt. Amen.